In dieser Woche wurde von dem Unternehmen Neuralink, welches Elon Musk gehört, ein bedeutsamer Schritt bekannt gegeben. Nämlich wurde ein erster Gehirnchip, genannt Telepathie, bei einem Menschen eingesetzt. Zuvor waren Tests bei Tieren vorgenommen, nun das erste Implantat bei einem Menschen. Das hört sich erstmal nach Science Fiction an und klingt befremdend für uns. Über diese Entwicklung unterhalte ich mich mit Herrn Roger Tövs. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Könnten Sie einmal kurz für unsere Hörer definieren, was Neuralink ist und wie Ihr neues Produkt arbeitet?
Gerne. Neuralink ist, wie gesagt, ein Unternehmen, das Elon Musk gehört. Und dabei geht es um einen Chip, der an der Schädeldecke angebracht wird und über viele winzig dünne Kabel mit dem Gehirn verbunden wird. Das ist ein Eingriff, der von Robotern vorgenommen wird. Und diese Kabel werden besonders in Gehirnregionen angebracht, die für die Körperbewegungen der Menschen zuständig sind. Und der Chip wird dann per Bluetooth mit einem Smartphone verbunden. Und über dieses Smartphone kann der Mensch dann mit seinen Gedanken andere Geräte steuern, entweder bei Videospielen oder aber auch bei, meinetwegen, Rollstühlen. Die Idee ist dabei, zumindest so verkauft sie Elon Musk, dass er in erster Linie an Leute denkt, die neurologische Krankheiten haben, zum Beispiel Parkinson, wo auch die motorischen Fähigkeiten sich mit der Zeit zurückentwickeln oder beeinträchtigt werden, oder eben auch Leute, die in Rollstühlen sitzen, um dann diesen Leuten auf diese Art und Weise eine bessere Lebensqualität zu bieten.
Herr Tövs, was ist so der erste Gedanke, der Ihnen bei diesem Projekt in den Sinn kommt?
Der erste Gedanke, den ich bei dieser Nachricht hatte, war, dass das doch sehr schnell ging. Ich habe 2020 zum ersten Mal von Neuralink gelesen und habe jetzt in diesem Zusammenhang festgestellt, dass diese Firma schon seit 2016 an diesem Projekt forscht. Ursprünglich war dieses Implantat schon für 2019 vorgesehen. So, das war eine schnelle Entwicklung einerseits. Andererseits ist natürlich, meine ich, sind die Entwicklungsmöglichkeiten dieses Telepathie-Chips in Kombination mit künstlicher Intelligenz sehr, sehr vielseitig und momentan wahrscheinlich gar nicht abzuschätzen, was in diesem Bereich alles möglich ist.
Welche Risiken und welche Chancen sehen Sie in dieser Entwicklung?
Bei den Risiken gibt es natürlich allgemein Risiken, die mit digitalen Endgeräten zu tun haben, wie zum Beispiel Datenschutz. Dieser Chip, der misst ja, sagen wir mal, Gehirnaktivitäten. Unser Gehirn ist ja plastisch auch formbar und wir können es ja auch trainieren und die Oberfläche verändert sich. Es sind ja auch tatsächlich physische und chemische Vorgänge, die sich in unserem Hirn abspielen. Und all diese Daten werden ja abgelesen, gespeichert und in Kommandos dann für die Endgeräte umkodiert von diesem Chip. Die Frage ist, sind diese Daten, für wen sind sie zugänglich? Wer hat Einblick? Sind die hackbar? Ein anderes Risiko sind ja Nebenwirkungen, die bei dem Eingriff entstehen können. Es ist ja ein invasiver Eingriff, wo auch unter anderem für den Chip ein Loch in die Schädeldecke gemacht wird, das momentan bei 2,3 cm liegt. Und da kann es ja natürlich die eine oder andere Nebenwirkung geben, rein medizinisch. Ein weiteres Risiko ist natürlich, dass diese Behandlungsmöglichkeiten letzten Endes nur wohlhabenden Leuten zugänglich ist und sich da auch die Behandlungsmöglichkeiten für Arme und Reiche noch weiter auseinandergehen. Und dass diese Technologie natürlich auch für destruktive Ziele eingesetzt werden kann, so wie es mit fast allen menschlichen Erfindungen oder vielleicht sogar allen machbar ist. Chancen sind natürlich eine bessere Lebensqualität für Menschen mit physischen oder auch neurologischen Einschränkungen und dass Menschen, die momentan größtenteils auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind, in Zukunft sich unabhängiger bewegen können und ihr Leben auch unabhängiger gestalten können. Spannend wird dieses Thema ja auch vor allem für die Versicherungen langfristig, wenn diese Technologie auf den Markt kommt. Wie wollen Gesundheitsversicherungen mit diesen Behandlungen umgehen? Momentan kostet dieser Eingriff in den USA um die $40.000 mit der Technologie, die es jetzt gibt.
Man kann ja bei dieser Entwicklung oder bei dieser Erfindung fast von einer Symbiose oder einer Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sprechen. Hat es sowas in der Art in der Geschichte schon mal gegeben?
Ja, an diesem Punkt finde ich es passend, einmal darauf hinzuweisen, dass ich weder Mediziner noch ein Informatiker bin und um viele technische Einzelheiten natürlich nicht Bescheid weiß, sondern diese Erfindung vor allem von der geschichtlichen Perspektive spannend finde, da ich auch Geschichte studiert habe. Und Mensch und Technik, diese Verbindung gab es ja schon immer. Angefangen von den ersten Menschen aus der Steinzeit, die irgendwann entschieden haben, dass sie mit einem Stein irgendwie, meinetwegen ein Tier, besser jagen können, bis zum Hammer in der Hand. Das sind ja alles, sagen wir mal, Beispiele, wo Mensch mit Technik zusammenarbeitet. Was es aber in dieser Art meines Erachtens in der Geschichte noch nicht gegeben hat, ist diese beinahe Verschmelzung, wo zwischen Technik und Mensch, wo ja der Mensch gar nicht, sagen wir mal, das Werkzeug irgendwann weglegt, sondern das Implantat ständig bei sich trägt und dass er einerseits auch diesem Implantat seine eigenen Gehirnaktivitäten zur Verfügung stellt, wo aber auch dieses Implantat ja nicht nur Daten abnimmt, sondern auch ins Gehirn einfügen kann. Meinetwegen Sprachkurse kann der Mensch so wie das effizienter belegen. Wahrscheinlich kann er auch seine Erinnerungsfähigkeit steigern mit dieser Technologie. Und diese raffinierte Zusammenarbeit zwischen Technologie und Mensch, die gab es meines Erachtens noch nicht in dieser Art und Weise.
Mit der digitalen Revolution ist ja sehr vieles denkbar geworden, was vorher Science Fiction war. Hat es diese Bedenken, die uns jetzt hochkommen, schon in Bezug auf andere bahnbrechende Erfindungen gegeben?
Auf jeden Fall, ja. Ein Beispiel ist die Erfindung der Eisenbahnen in Europa. Ich denke, das war irgendwo Mitte des 19. Jahrhunderts vielleicht, wo das Eisenbahnnetz in Europa gelegt wurde. Da hatten Menschen Bedenken, dass die Passagiere des Zuges gesundheitliche Schäden davontragen würde, weil sie auf so einer riesigen Geschwindigkeit sich von A nach B fortbewegen würden. Züge fuhren damals Geschwindigkeiten zwischen 30 und 40 Kilometern etwa. Es gab auch Forderungen, meinetwegen, von einem Beispiel in Deutschland ist mir bekannt, dass Anwohner, wo meinetwegen die Eisenbahnlinie in der Gegend vorbeiging, dann gefordert haben, dass für die Anwohner ein Sichtschutz aufgestellt wurde, damit die nicht gestresst werden von der Geschwindigkeit der Züge, die da vorbeifahren würden. So diese Bedenken bei technologischen Erfindungen, würde ich mal sagen, die sind fast normal und auch damit zu begründen, dass das Unbekannte ja immer ein bisschen Angst macht. Grundsätzlich stehen wir als Mensch, sage ich jetzt mal, größeren Veränderungen skeptisch gegenüber und haben sie nicht sehr gerne in unserem Leben. Und das ist mit technologischen Erfindungen immer so. Also dieses Unbehagen, das wir jetzt in etwas spüren, ist absolut nicht neu. Ich würde mal sagen, gehört eigentlich bei jeder neuen Erfindung dazu.
Wurde mit dieser Entwicklung und diesem Einsetzen des Implantats schon eine Grenze überschritten? Beziehungsweise gibt es da irgendwo eine Grenze?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin der Meinung, dass es nicht die Erfindung gibt, die Grenzen überschreitet. Wenn es um Grenzen überschreiten geht, dann wurden meines Erachtens schon Grenzen überschritten. In Bereichen wie Abtreibung oder auch in anderen Kriegstechnologien, wo wirklich der menschliche Erfindergeist eingesetzt wird, um Leben zu beenden, um Zerstörung anzurichten. Meines Erachtens hängt es immer davon ab, was der Mensch mit seiner Erfindung macht. Er kann mit Kernenergie ein Energieproblem lösen, aber er kann mit derselben Technologie auch eine Nuklearwaffe bauen, meinetwegen. Und in diesem Kontext gefiel mir die Aussage, die Peter Hane irgendwann gemacht hat, dass es schwierig wird, die Grenze zwischen Gut und Böse festzulegen, wenn wir versuchen, diese ethischen Fragen ohne Gott zu beantworten. Denn dann ist richtig oder falsch eine beinahe willkürliche Entscheidung. So wie Musk dieses Projekt vorgestellt hat, kann es ja tatsächlich sehr vielen Menschen zugutekommen. Fast könnten wir sagen, es ist eine digitale Krücke für Leute mit psychischen und auch neurologischen Einschränkungen. aber es kann natürlich auch sehr destruktiv eingesetzt werden.
Dieses Gerät ist ja quasi in der Lage, Gedanken zu lesen. Was bedeutet das für den Menschen aus biblischer Sicht?
Ja, streng genommen kann es ja nicht Gedanken lesen. Der Gedanke ist ja letzten Endes immateriell. Was dieses Gerät macht, ist, die elektrischen Impulse im Gehirn messen und identifizieren, aus welcher Gehirnregion diese Impulse kommen, und danach dann diese Bewegungsabsichten des Gehirns ablesen und in Befehle für Endgeräte kodifizieren. Das bedeutet aber auch, dass sich der Mensch mit seinem Chip, sagen wir, erstmal zusammengewöhnen muss. Es ist nicht wie eine App, die man auf dem Telefon, auf dem Smartphone installiert und die auf Anhieb wunderbar funktioniert oder einwandfrei funktioniert. So in diesem Sinne ist das auch ein bisschen ein Prozess. Ansonsten würde ich fast meinen, dass diese Interaktion mit dem Chip ja vergleichbar ist mit unserer Interaktion mit dem Smartphone, nur eben, dass diese Interaktion sehr viel direkter ist und direkt ans Gehirn angeschlossen wird. Das heißt, dass wir diesen Chip mit unseren Gedanken steuern, letzten Endes wieder Gedanken lesen, aber halt nicht mit den Fingern, wie bei unserem Handy oder mit den Händen. So, wir könnten auch die Frage stellen, was bedeutet unsere Interaktion mit dem Smartphone aus biblischer Sicht? Das hat ja auch Auswirkungen auf unser Sein. Es gibt ja auch diesen Spruch, den ich irgendwann gelesen habe, dass Menschen heutzutage mittlerweile ehrlicher zu Google sind als zu unseren Mitmenschen. Meines Erachtens kommt hier im Umgang mit der digitalen Welt und mit dem uneingeschränkten Zugang zu irgendwelcher Information besonders dieser Satz zum Tragen, den Jesus irgendwann gesagt hat und der auch im Neuen Testament festgehalten ist: Wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Meinetwegen, und wovon unser Herz voll ist, das bestimmt ja auch letzten Endes unserem Umgang mit digitaler Technologie. Und das ist ja letzten Endes auch dieser Chip von Neuralink, digitale Technologie, nur halt an der Schädeldecke angebracht und nicht in der Hosentasche mobil dabei wie das Smartphone.
Der Mensch als Gottes Ebenbild, ist der kompatibel, ich sage mal vernetzbar mit einer Maschine?
Meines Erachtens besteht die Ebenbildlichkeit des Menschen in seiner Fähigkeit zu schaffen. Der Mensch kann schaffen, allerdings aus Materie, die schon da ist. Und ein weiterer Aspekt seiner Ebenbildlichkeit Gottes ist in meinen Augen auch sein Bewusstsein über die eigene Existenz. Gott hat auch geschaffen, er kann allerdings aus dem Nichts schaffen, das ist uns Menschen nicht möglich. Ist das jetzt kompatibel mit dieser spezifischen Technologie? Das ist eine Frage, die man von beiden Seiten beantworten kann, und für beide Seiten gibt es da wahrscheinlich Argumente. Meines Erachtens ist die Antwort auf diese Frage darin zu finden, wie wir den Wert des Menschen definieren. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch ein Produkt des Zufalls ist, dann ist unsere Existenz willkürlich, dann ist auch der Wert unserer Existenz in meinen Augen sehr schwierig irgendwie außerhalb des Menschen festzumachen. Dann wird der Wert des Menschen praktisch von Mitmenschen bestimmt. Wenn wir vom biblischen Menschenbild ausgehen und davon ausgehen, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist, dann können wir darauf vertrauen, dass es kein Zufall ist, dass wir gerade hier leben, wo wir leben, und dass wir gerade in dieser Zeit leben, in der wir leben. Da können wir darauf vertrauen, dass Gott sich etwas dabei gedacht hat, uns in diese Zeit und an dieser Stelle in die Welt zu setzen. Und von dieser Plattform aus, denke ich, auch können wir Hoffnungsträger sein, denn das ist ja letzten Endes, was Christen ausmachen soll, dass sie Hoffnungsträger sind. Und dass Gott uns ja mit einem Geist des Mutes ausgestattet hat und nicht mit einem Geist der Furcht. Und das gibt mir persönlich Hoffnung in einer Zeit, wo viele Umwälzungen sind, auch im Kontext der digitalen Revolution, momentan aber wahrscheinlich auch politisch, in diesen Zeiten der Veränderungen, in diesen Zeiten des Wandels, Hoffnungsträger zu sein und mit Mut und mit Hoffnung in die Zukunft zu gehen. Ist in diesem Menschen oder in diesem Panorama jetzt die Frage, schränkt Neuralink jetzt die Ebenbildlichkeit des Menschen oder die Ebenbildlichkeit Gottes des Menschen ein oder nicht? Eine, würde ich jetzt mal sagen, untergeordnete Frage.
Ich bedanke mich bei Herrn Roger Töfs für die Ausführungen zu diesem Thema. Es bleibt also abzuwarten, wie sich dieser Bereich der digitalen Welt weiterentwickelt. Dankeschön.